Moin und herzlich willkommen zu Ich bin dann mal Vater, meinem Podcast, den ich auch liebevoll als digitale Krabbelgruppe bezeichne. Schön, dass ihr da seid. Schnappt euch eure Dinkelwaffeln und Quetschis und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ich bin dann mal Vater, dem Papa-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar den Vitor. Viele kennen ihn, den Kids Dog. Wahrscheinlich müsste ich mich in meinem eigenen Podcast heute vorstellen, weil den Vitor eigentlich jeder kennt. Hallo Vitor.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Schön, dass du da bist. Ich würde dich einfach mal kurz so vorstellen für die, die dich vielleicht doch nicht kennen sollten. Mhm. Du korrigierst mich einfach.
Ich springe rein in den Rücken, wenn das nicht stimmt.
Hervorragend. Ja, Vitor, du wohnst in Frankfurt und bist Kinderarzt. Drei Kinder.
Das stimmt. Bisher ist alles gut.
Ja, sehr gut, wir machen weiter. Ich habe gelesen in deiner letzten Story, du liebst Trash-TV.
Oh, ich habe Angst. Ja, mag ich sehr.
Ja, ich auch, also von daher. Du hast eine Kids-Dog-App rausgebracht, du hast Bücher geschrieben über Kinderkrankheiten und also ein Titel wäre jetzt zum Beispiel Wenn der Rotz läuft und der Pups drückt oder zwei wunderbare Bänder mit der Hilal. Und zwar einmal das bunte Gefühlswirrwarr und das große Geheimniskuddelmuddel.
Genau.
Ja, und da bin ich richtig stolz drauf. Heute haben wir den Podcast-Preissieger hier drin, zweifacher. Einmal 2022 und 2024, richtig?
Das stimmt, alles richtig.
Ja, ansonsten hat der Vitor, für die es noch nicht wissen, einen eigenen Podcast, den Kids Dog, den macht er zusammen mit dem Gerrit. Ist zu hören auf Podimo, wunderbare Folgen, da geht's um Schlaganfälle, Kinderkrankheiten, Krankheiten, die ich selber gar nicht so kannte vom Terminus. Jetzt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Enuresis.
Mhm, Enuresis, genau.
Einnässen.
Gar einnässen, genau.
Ja. Kannte ich nicht. Also als ich es gelesen habe, dachte ich, um Himmels Willen. Ja, und Sicherheit und Gelassenheit. Also du hast verschiedene Themen, die du ansprichst mit dem Gerrit. Unfassbar guter Podcast. Lohnt sich reinzuhören. Ja, erzähl mal überhaupt grundsätzlich, ich habe jetzt gelesen, 2020 hast du angefangen, dich online zu präsentieren und dir und quasi die Videos hochzuladen für Eltern. Ist es richtig?
Genau, so war das. Also 2020, das war ja da fing ja gerade Corona an, oder hat es angefangen im März, April, und dann war das im Sommer. Dem Jahr kam so TikTok auf, so aus Amerika, so rüber geschwappt, und dann habe ich irgendwie gedacht, was ist das, und habe mir das angeguckt und fand es irgendwie ganz lustig, und weil man ja irgendwie nicht raus durfte und immer nur irgendwie da und dann mit Anmeldung und sonst was, das heißt, man war ja schon sehr eingeschränkt, habe ich dann gedacht, ach, mal guckst du dir das mal an, und dann waren da halt ganz viele amerikanische Ärzte und Ärztinnen, die da halt so Videos gemacht haben, gar nicht so gesprochen, so wie heute mit Erklärung, sondern noch so viel so rumgetanze und so rumgezeige. Es war noch ein bisschen eine andere Zeit. Und genau, und dann habe ich gedacht, ach, das ist irgendwie ganz lustig, machst du mal so ein, zwei Videos. Habe ich dann auch gemacht, und dann habe ich mit meiner Frau eine Challenge gehabt, das war der August, habe ich gesagt, ach, ich guck mal, und dann, ich hatte ja noch gar kein Instagram, ich kannte das nicht, ich war nur Facebook, und dann die Auszubildende bei mir auf der Arbeit hat gesagt, ja, nee, du musst das bei Instagram machen, da habe ich gesagt, was ist denn Instagram, und dann bin ich auf Instagram gegangen und fand es sau kompliziert, Instagram, ja, da musst du hier doppelklick, dann kommt ein Herzchen und dann da und sowas, und ich so, oh, was ist das denn? Also auf jeden Fall habe ich da angefangen, und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ach, ich mache mal so eine Challenge, einen Monat gucke ich jetzt mal, poste so lustige Influencer-Videos, so mit, wie ich so in die Ferne gucke und so irgendwie ganz cool gucke und so mit coolem Outfit, und schau mal, wie die Reichweite, also die Follower so steigen, ob das einfach nur so aus Spaß. Und dann habe ich dann 3 Tage lang das gemacht und hatte keinen Bock mehr, weil das irgendwie zu anstrengend. Habe ich gesagt, ich kann nicht irgendwie dauernd irgendwie in die Ferne gucken und irgendwie so doof gucken. Und dann habe ich tatsächlich dann da so mit diesem medizinischen Content auch dann angefangen, wie bei auf TikTok. Und da habe ich dann auf einmal gemerkt, boom, ne? Also innerhalb von einem Monat waren es von 120 Leuten, die nur Freunde waren, auf 1000. Und dann dachte dachte ich, ui, was ist denn hier für eine Dynamik? Und dann ging das irgendwie noch viel schneller danach. Und genau, so war der Anfang aus Langeweile.
Der Rest ist Geschichte.
Genau.
Ja, für alle nur positiv, dass es so gelaufen ist, weil du wirklich tollen Content machst und ich selber schon ein paar Sachen davon abgegriffen habe. Wir haben uns kennengelernt in München, da habe ich dir schon erzählt, dass ich diesen Snip so gerne habe, wie du erzählst, dass man ein Kind nicht zu viel tragen kann. Man kann ihm nicht zu viel Liebe geben. Da bin ich damals auf dich aufmerksam geworden. Wunderbares Reel, kann man sich immer noch anschauen. Jetzt aber mal ganz zu Anfang. Du bist Kinderarzt. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, Kinderarzt zu werden? Gab es irgendeinen besonderen Moment?
Also, ich wollte nie Kinderarzt werden. Ich wollte wirklich nie Kinderarzt werden. Das war nicht so. Es gibt ja manche, die dann schon ganz genau wissen, was sie wollen. Also ich wollte BWL studieren oder Publizistik, also irgendwie sowas. Ich wollte irgendwie Journalist werden beim Fernsehen, irgendwie sowas. Und dann habe ich Publizistik, hat mein NC nicht gereicht. Und dann habe ich gedacht, irgendwas, ich will mit meinem besten Kumpel zusammenziehen nach Mainz. Und dann haben wir gesagt, ah ja, er studiert Physik. Dann habe ich gesagt, ach, dann Bio war ganz cool, aber Bio waren die Pflanzen doof. Bleibt nur noch Medizin. Dann habe ich mich Medizin eingeschrieben und da bin ich reingekommen und so fing das dann an. Und dann wollte ich immer Unfallchirurg werden. Mm. Ich bohre gerne und hammer gerne und sowas und dann ist der Knochen kaputt, man macht da eine Platte rein und dann ist das wieder gut. Und deswegen habe ich alle meine Praktika, alles habe ich eigentlich in der Unfallchirurgie gemacht. Und dann ganz kurz vor Schluss vorm Staatsexamen muss man ja dann dieses praktische Jahr machen. Und im letzten Tertial war ich dann, eigentlich sollte ich auch in die Unfallchirurgie, aber dann hat sich ergeben, dass ich spontan in die Schweiz durfte für 3 Monate in die Kinderheilkunde. Es war nur die Kinderheilkunde frei und dann habe ich gesagt, gut, dann machst du das halt. Und dann war ich dort und fand es dann so gut, dass ich gesagt habe, oh Gott, ich will nie wieder was anderes machen. Und dann und so kam das, genau.
Ah, okay, also ist die Schweiz dran schuld.
Die Schweizer sind dran schuld, genau, wobei das wirklich ganz schrecklich war dort. Das ist eine andere Geschichte. Okay. Aber einfach das Arbeiten dann mit Kindern und so, das hat dann mir gezeigt, das ist eigentlich das, was ich will und nicht mit Erwachsenen.
Ja, dann war das ein gutes, weil ich schau dir gerne zu und sehe das und du bist voll in deinem Element, das merkt man richtig. Was ist so die verrückteste oder lustigste Frage, die dir bisher gestellt wurde in deinem Leben als Influencer, sage ich es jetzt einfach mal, oder als Kidsdog?
Also es gibt jetzt nicht so die lustigste, würde ich sagen, aber ich finde, es ist verrückt, auf was für Ideen manche Menschen kommen. Also da würde ich nie drauf kommen, so, ne? Oder manchmal sage ich, erkläre ich was und dann ist es für mich total klar und eindeutig und dann kommen so 3-4 Nachrichten, wo ich dann auf diesen Post dann bezogen, wo ich dann denke so, Alter, da muss man echt so um die Ecke denken und 3-mal nochmal irgendwo durchschieben, damit man irgendwie auf diese Möglichkeit kommt und so. Das finde ich manchmal echt krass, wie, also, und dann, da musste ich lernen, dass ich nicht alle dann abholen kann. Also ich kann nicht jede Eventualität und jeden an jeder Ecke irgendwo abholen. Also man muss schon dann irgendwann auch mal 5 gerade sein lassen, aber also häufig so Sachen so, ne, wie, also ich mache ja immer Witze über Butter auf meinem Account und so, aber diese Buttersache zum Beispiel, ne, dass Butter überall draufgeschmiert wird, auf Beulen und hier und dann sowas, also das ist sowas, ne, wo ich denke so, also wer hat sich das ausgedacht, ne? Und ich dachte ja, als das mit der Butter anfing, dachte ich ja erst, das wäre, also die Follower würden mich verarschen, ne, so auf gut Deutsch, ne, dass die mich jetzt so veräppeln wollen, bis ich dann gemerkt habe, nein, das ist deren voller Ernst, ne, so, das wird so gemacht, ne, wenn man fällt, dann wird da halt das drauf gemacht. Wo ich dann dachte, ui, das ist krass, ne, dass man das glaubt und dann, und seitdem ist halt die Butter da ja überall und aber dieser Mythos hält sich halt überall, ne, also Leute holen ihre Kinder von der Kita ab und wundern sich, dass die Stirn glänzt und dann erzählt die Erzieherin ganz stolz, dass sie Butter drauf geschmiert haben, weil er sich da angehauen hat. Also es ist kein Mythos. Es wird überall weiterhin gemacht und deswegen, das fand ich schon irgendwie sehr lustig, so diese ganzen Buttersachen, wo da immer irgendwas drauf geschmiert wird.
Ja. Butter. Ja, das ist wie, weiß nicht, der Mythos, wie, das habe ich auch letztens noch gesehen, das kenne ich selber aus meiner eigenen Kindheit, nicht an den Füßen gitzeln, weil sonst fängt das Kind dann zu stottern.
Ja, stottern oder ich mache ja immer gerne so Mythos-Fragerunden, da gibt es ja die verrücktesten Sachen, ne? Also verrückt ist so, dass manche, also ich hinterfrage gerne. Also ne, ich bin sehr neugierig, ich hinterfrage immer und immer Sachen, die Glaubenssätze, die ich habe oder wenn ich in manchen Sachen so und so reagiere, dann frage ich mich manchmal, okay, warum machst du das so und so, ne, wenn es mich stört, ne? Und dann und so, aber manchmal, also mir fällt dann auf, dass viele gar nichts hinterfragen. Und dann denke ich mir so, ja, also es ist schon schwierig, dass man das Kind fängt nicht an zu schielen, nur weil es gerade oder bleibt, die Augen bleiben dann so, weil ich dann das Kind beim Schielen erschreckt habe und so, ne? Ach, oder Gott, das ja. Ne, das ist so das, der Klassiker. Oder dass man, wenn man das Kind auf dem Boden liegt, wenn man wenn man dann von oben guckt, dann ist das Kind auch irgendwie geschädigt und so. Und also wo ich denke so, ey, nein, nicht, ne? Also man, es lohnt sich dann doch manchmal, wenn es doch ein bisschen skurril sich anhört, einfach mal nachzugucken, ob das wirklich stimmt, was die Oma da erzählt hat.
Ja, das stimmt. Zu den Fragen zu kommen, es hat eine Followerin hat gefragt, ob eine Grippeimpfung bei Kindern, ob man sie machen soll, ja oder nein. Und dann habe ich gesehen, sie hat dahinter auch noch eine Nasenimpfung. Gibt es eine Nasenimpfung für Grippe bei Kindern?
Genau, gibt es. Also die Empfehlung der STIKO, das ist ja die Ständige Impfkommission, daran erhalten wir uns ja. Und die empfiehlt für bestimmte Kinder mit chronischen Erkrankungen, da gibt es eine Liste, ne, also aber alle, die so eine chronische Erkrankung haben, da wird das empfohlen. Und für alle anderen Kinder ist es total schwammig formuliert. Und ich hasse sowas, aber es ist leider schwammig. Da steht dann so, wenn sie in größeren Gruppen zusammen sind, die Menschen und sowas, ne, dann sagt man, naja, Kindergartenkinder und Schulkinder sind es eigentlich. Dann deswegen sagen manche Kinderärzte ja, deswegen dürfen alle Kinder geimpft werden und die anderen sagen nee, das ist nur für bestimmte Leute gedacht. Warum ist diese Einteilung wichtig? Wegen der Erstattung. Ne? Also wenn die STIKO das empfiehlt, dann bezahlt es die Krankenkasse. Wenn die STIKO das nicht empfiehlt und ich impfe, dann bleibe ich als Arzt auf den Kosten hocken. Ne? Und deswegen ist das so ein bisschen schwammig. Aber bei chronisch Kranken auf jeden Fall. Und das andere ist, also unfreiwillig kann man es immer machen. Also ich impfe meine Kinder immer, jedes Jahr gegen Grippe, weil ich hatte die Grippe, als mein erster Sohn geboren ist. Richtig, richtig schlimm. Eine Woche, zwei Wochen, nachdem er geboren ist und das war so gruselig. Er hatte wirklich eine Woche 40 Fieber durchgehend und so. Das war wirklich schlimm und seitdem impfen wir uns alle jedes Jahr. Und für Kinder ab 2 Jahren gibt es den nasalen Grippeimpfstoff. Das heißt, er wird nicht gespritzt, sondern er wird dann einfach es sieht aus wie eine Spritze, hat aber vorne keine Nadel drauf, sondern es ist einfach so stumpf und das wird dann einfach wie Nasenspray rechts und links in die Nase gespritzt. Und also einfach reingetropft und genau, und deswegen, das kann man ab 2 Jahren machen. Das Problem an dem Impfstoff ist aber, dass der total rar ist. Also man kriegt den nicht einfach so überall. Ne? Das ist, ich fange schon im September an, so die 3, 4 großen Apotheken bei uns schon anzuschreiben und sagen, hier, wenn, bitte rufen Sie mich zurück, sobald das ist, weil das ist immer nur so wenig Kontingent, nicht so viel da und dann musst du auch echt Glück haben, dass du dann genau die abgreifst. Das ist so ein bisschen das Doofe, aber das ist schon elegant, ne? Weil dann das tut nicht weh und dann sind sie auch geschützt. Der Schutz ist ähnlich dem der gespritzten Impfung und deswegen ist das eigentlich total elegant.
Okay, das geht über die Nasenschleimhäute dann rein?
Genau, oder? Das geht über die Nasenschleimhaut, wird es einfach dann aufgenommen.
Mhm. Okay, eine weitere Frage hat eine Followerin gestellt, die finde ich selber super interessant, weil wir haben im Geburtsvorbereitungskurs für Männer mal so eine Saugglocke an der Hand gehabt. Da hat der Frauenarzt das mitgebracht und dann dürfen wir mal so an der Hand mal so eine Saugglocke dran machen, dass wir mal so...
Eine kleine hat er, ja, wie so eine weiße, wo man so mit der Hand pumpt, ne?
Ja, genau. Und dann konnte man sich so ein bisschen vorstellen, was eine Saugglocke bedeutet. Jetzt hat eine Followerin gefragt, ob es eine erhöhte Gefahr eines Hirntumors gibt durch eine Saugglocke. Ist das wahr?
Also, da müssen wir ein bisschen ausholen. Bei Hypothesen und Statistiken und sonst was gibt es eine Sache, die nennt man Korrelation und das andere ist die Kausalität. Und das sind zwei riesige Unterschiede. Und das ist wirklich, also nicht so ein bisschen, sondern das ist wirklich massiv. Und deswegen diese ganzen Fake-Dinger, die also auf Instagram und überall rumschwirren, das und das macht das und das und sonst was, das sind ganz häufig Korrelationen, aber keine Kausalitäten. Ne? Kausalität bedeutet, das eine ist so, weil das andere so war. Also es bedingt, das ist ursächlich. Korrelation ist einfach nur, dass man zufällig schaut. Ne? Es gibt lustige Studien, also es, wenn man mal Bock hat, kann man mal so lustige Korrelationsstudien, dann kann man so sehen, so ja, also in den Monaten, wo die Störche halt fliegen, gibt es mehr Kinder. Ne? So. Aber es ist, liegt nicht am Storch. Ne? Und so. Oder es gibt andere, also es gibt ja wirklich sehr, sehr lustige Korrelationen. Aber es lohnt sich bei manchen Korrelationen natürlich, das sind ja zufällige Sachen, die zusammen vorkommen, in bestimmten Bereichen natürlich dann zu gucken, okay, ist es jetzt nur eine zufällige Zusammenkommen von zwei Aspekten oder steckt vielleicht ein bisschen mehr dahinter? Aber es wird natürlich dann immer so aufgebauscht, als wäre das jetzt eine Kausalität, als wäre es ursächlich. Es gibt eine Studie, das war eine relativ große Studie mit 400 Kindern irgendwie aus Griechenland und da haben die geguckt, bei Kindern in Griechenland, die einen Hirntumor hatten, was haben die denn gemeinsam? Und natürlich kann man sich vorstellen, dass man natürlich alles sich angucken kann, ne? Haben die die Lieblings was ist deren Lieblingsfarbe? Dann könnte man sagen, alle Kinder, die blau mögen, haben dann vielleicht doch ein höheres Risiko für einen Hirntumor. Also, ne, es kommt natürlich immer darauf an, was vergleiche ich. Und dann hat man sich aber einfach ein paar Sachen ausgesucht, unter anderem den Geburtsmodus, ne? Also bin ich vaginal entbunden oder mit Sauglocke. Und da hat man dann gesehen, dass tatsächlich etwas überdurchschnittlich die Kinder, die einen Hirntumor hatten, auch mit einer Saugglocke geboren waren. Mhm. Aber das war eine Studie. Es ist eine reine, wie gesagt, eine reine Korrelation. Also man hat einfach nur geschaut, kommen diese Sachen zusammen. Aber das heißt jetzt nicht, dass jedes Kind das eine mit der Sauglocke, dass das jetzt einen Hirntumor bekommt. Und da müssen noch viel mehr Studien gemacht werden und muss geguckt werden. Aber es wird halt leider tatsächlich auch in den sozialen Medien, auch von manchen militanten Hebammen, da habe ich das auch leider schon gesehen, dann wirklich so dargestellt, als wäre nur das Natürliche normal und deswegen ist dann halt dieses mit der Sauglocke, dann hast du ein höheres Risiko für einen Hirntumor. Nee, das hat kein Mensch gesagt und auch nicht diese Studie. Selbst die Autoren in der Studie sagen, das sagt nicht, dass es ursächlich ist, aber vielleicht lohnt es sich mal in die Richtung zu gucken, wenn sich das irgendwie in anderen Studien jetzt weiterhin bestätigen würde. Mhm. So ist das.
Okay, wir hatten nämlich das jetzt, weiß ich gerade, wir haben bei uns in der Familie das auch gehabt, einen Gehirntumor bei einer Cousine. Und da war das, da weiß ich gar nicht, ob das passiert ist. Ich glaube, das hatte irgendwas mit den Hormonen zu tun und mit der Entwicklung, glaube ich, dass sich da was entwickelt hat. Also das müsste ich mal nachfragen. Wo wir bei dem Thema Sorgen wären. Also wenn jetzt zum Beispiel, wir haben uns damals sehr Sorgen gemacht um meine Cousine, als es war. Und eine Sache, die ich sehr gut finde, die aktuell bei dir auf dem Kanal sehr zu sehen ist, ist das. Ah. Ich zeige gerade ein Buch in die Kamera. Ich zeige es euch hier. Ich verlinke das auch. Das große Geheimnis, Kuddelmuddel. Und da muss ich ehrlich sagen, da spreche ich jetzt als Vater. Diese Videos, wir haben gerade da schon vorhin gesprochen, diese Videos, die es gibt und dieser eine Song, gute Geheimnisse behalte ich für mich, schlechte erzähle ich weiter. Ja, ja. Mhm. Du wirst wissen, wovon ich rede. Viele anderen vielleicht auch. Hat mich ein bisschen gestört, weil ich selber als Erwachsener keinen Plan habe, manchmal, was ist jetzt gut und was schlecht. Und dann wäre die nächste Frage, wie bringe ich meinem Kind bei, was gut und was schlecht ist, wenn ich selber gar nicht so richtig hinkriege. Das Buch handelt über das Thema. Ich will jetzt natürlich auch nicht spoilern, das wäre schade, weil das ein wunderschönes Buch ist. Wir ziehen es uns jeden Abend rein. Aber was hältst du von diesem guten und schlechten Geheimnis? Gerade im Hinblick auf, ja, ich will es gar nicht so ausschreien, auf dieses Pädo-Thema und so.
Ja, also alles, was so mit Kindeswohlgefährdung zu tun hat, Kindesmisshandlung oder so, ne, das ist natürlich immer auch natürlich schrecklich und ein emotionales Thema. Aber man muss an dieser Sache auch ganz unemotional und ganz straight da dran gehen, damit man einfach den besten Schutz hat für die Kinder. Und natürlich ist dieses, was du jetzt sagst und was wir auch in dem Buch beschreiben, dieses Geheimnis-Überraschungsthema, das ist natürlich ein Aspekt dieser ganzen Aufklärung, die Kinder haben sollten. Dazu gehört einmal die sexuelle Aufklärung, dass sie kindgerecht wissen, je nach Alter, wie sind die Genitalien, was darf man machen, wer macht mit wem was und sonst was, damit man einfach weiß, was ist normal und wenn jemand anderes das nicht, was anderes macht und so. Ne? Also es sind viele, viele Aspekte und ein Aspekt, und da habe ich mich getriggert gefühlt mit Hilal Wirit, auch wenn ich das Wort Trigger nicht sogar mag, aber da haben wir uns nicht wohl gefühlt, als wir gesehen haben, dass das war letztes Jahr, ganz viele Videos viral gegangen sind, wo genau dieser Song war. Ne? Die klopfen sich dann alle und so und dann hört man immer die Kinder im Hintergrund so, ja, ich bin stark und mein gutes Geheimnis behalte ich für mich und schlechte Geheimnisse und so. Und dann habe ich so von tiefstem Herzen einfach gemerkt, das ist einfach ganz, ganz falsch. Das ist einfach so falsch, dem Kind, einem Kind, egal welchen Alters, die Verantwortung zu übertragen, zu entscheiden, ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Geheimnis. Weil, ich sag dir eins, ich sehe und die Hillel, wir sehen die Kinder, denen es passiert ist. Wir sehen die Jugendlichen, wir sehen die Erwachsenen. Und alle haben eine Sache gemeinsam. Alle sagen immer das Gleiche, nämlich er hat gesagt oder sie hat gesagt, es ist ein Geheimnis, es bleibt unter uns. Und ich habe lange nicht gewusst, dass es irgendwie, dass es was Schlechtes ist. Weil am Anfang ist es nicht schlecht. Am Anfang ist es toll, weil dann kriegt man tolle Geschenke, kriegt man tolle Sachen, man darf Sachen machen, die man nicht darf und sonst ist es bei den Eltern und sowas. Und deswegen, und da haben wir dann immer gedacht, das kann nicht sein, dass man da erst ansetzt und einem kleinen Kind, egal wie alt es ist, dann diese Verantwortung überträgt, selbst zu entscheiden. Weil ganz häufig haben dann Erwachsene wir haben natürlich auch Erwachsenenpsychotherapeuten als Freunde und die sagen uns alle ganz viele, die das dann aufarbeiten, sagen immer, sie haben so ein schlechtes Gewissen, sie fühlen sich schuldig, weil sie ja es nicht gesagt haben, weil sie nicht irgendwie gemerkt haben, dass es ein schlechtes Geheimnis war. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen viel, viel früher ansetzen. Und deswegen ist der Leitsatz, und das ist, haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, sondern das ist tatsächlich, in Amerika wird das so zum Beispiel gelehrt. Ne? Da gibt es nicht gute und schlechte Geheimnisse, sondern dort ist es eigentlich so, dass man, also nicht alle, aber die meisten das eher auch in diese Einteilung machen mit Geheimnis, Überraschung und Privatsphäre gibt es dann noch, diese drei Sachen. Und diese Einteilung finden wir einfach besser, weil sie sich einfach besser abgrenzen. Weil Kinder einfach damit besser Sachen, also das einfach besser verstehen. Es ist ein bisschen schwieriger für Erwachsene, finde ich, wenn die Erwachsenen, weil wir haben das Buch tatsächlich mehreren Leuten gegeben, so im Freundeskreis zum Lesen. Und da haben die Kinder fanden es immer super. Und haben es irgendwie sofort gerafft, so, ne? Aber die Erwachsenen haben gesagt, ah, das ist irgendwie stolper ich so ein bisschen darüber, weil Erwachsene natürlich noch in diesem alten Muster denken, ja, also wenn ich so sage, also man sagt dann ganz häufig so, das bleibt jetzt unser Geheimnis, das erzählen wir der Mama jetzt nicht oder so, ne? Also man ist so dieses Wort Geheimnis, man benutzt das unbewusst in zu vielen Bedeutungen und das und hat sich so bei uns so festgesetzt und deswegen glaube ich, ist die Arbeit größer für die Eltern und für alle drumherum, für die Erwachsenen, weil die sich so ein bisschen an die neuen Begrifflichkeiten einfach gewöhnen müssen, ne? Und aber wie gesagt, die Rückmeldung von allen, die jetzt das so gelesen haben, weil es haben jetzt schon viele gelesen, ist wirklich durch die Bank weg, dass die Kinder das verstehen und einfach auch direkt umsetzen. Wir haben ja hinten so einen kleinen Pfad, wo man dann sagen kann, oh, ne, dass die Kinder einfach, wenn sie irgendwie was haben, dann können sie da gucken, ah, okay, ist es das, ist es das? Und dann steht ganz genau, was sie machen sollen, ne, und so. Also die verstehen das und das ist ja das Wichtige, ne? Weil alle sagen immer, ja, mein Kind darf mir alles erzählen und kann alles erzählen. Aber wenn ein Kind von jemandem irgendwie das Geschenk bekommt, heimlich, was es sich schon die ganze Zeit gewünscht hat und wo die Eltern einfach aus pädagogischen oder irgendwelchen anderen Gründen oder die wollen es später schenken, nicht schenken will oder sonst was oder es darf, der Junge darf jetzt nicht irgendwie PlayStation spielen zu Hause oder hat keine Nintendo Switch und dann darf er da aber beim Vereinstypen, darf er das die ganze Zeit spielen und sonst was, dann ist ein Geheimnis, den Eltern erzählen, ist dann, da kann man das beste Verhältnis haben, wie man will. Das wird schwierig und deswegen müssen wir da die Verantwortung von den Kindern wegnehmen und einfach durch dieses Geheimnisse und die werden immer erzählt und so, weil die sind nicht so gut, egal ob gut oder schlecht, ne, die erzählen wir uns einfach und so. Und dann gibt's ja noch andere Mechanismen mit den Geschenken und sowas, dass man das auch immer abends erzählt, was man so Tolles über den Tag geschenkt bekommen hat zum Beispiel. Und das sind halt so kleine Mechanismen. Und ich glaube, dass das einfach effektiver ist.
Ja, ich habe, also bei uns ist es so, wir haben jetzt auch, wir halten dieses Geheimnisse, machen wir auch nicht. Das Einzige, was wir immer machen, ist, dass wenn sie uns was erzählt, egal ob es schlecht oder gut ist, sie weiß, dass sie niemals Ärger kriegt. Auch wenn sie jetzt was kaputt macht oder sowas. Also wenn sie uns, wenn wir fragen, was ist passiert. Und sie öffnet dich und erzählt das, dann ist es egal, ob sie was Blödes gemacht hat, in Anführungsstrichen. Und wir sagen immer, es ist alles okay, du sollst es uns nur erzählen, du kriegst keinen Ärger von uns. Und das hilft zumindest mal ihr, dass sie weiß, egal was sie uns sagt, dass sie da jetzt keinen Ärger zu erwarten hat, dass es niemandem schlecht geht, sagen wir es mal so. Ja,
das ist auch wichtig, genau. Aber ich finde, das geht ganz häufig an der Realität vorbei. weil wir sind alles Menschen und wenn man, und ich auch, und ich, das ist, finde ich, immer ein toller Vorsatz. Und wenn das so klappt, so 100%, ist das mega. Also wirklich mega, dann größten Respekt. Aber ich krieg's nicht hin. Ich bin sauer, wenn nicht irgendwas da passiert. Also wenn jetzt jemand irgendwie was von mir kaputt macht oder sonst was, dann, und jemand mir erzählt das, dann kann ich auch laut werden und echt sauer werden. Also, ne, und dann kann ich auch sagen, das ist Kacke, ne? Und kann natürlich dann später nochmal ins Gespräch gehen und sowas. Aber in dem Moment bin ich dann auch emotional und bin dann auch sauer, ne? Und deswegen ist das, mache ich es ein bisschen anders. Ich mache es so, dass ich, natürlich, wir können uns alle aufregen und sonst was, aber manchmal, also zum Beispiel Sachen, die so in der Schule passieren oder ne, irgendwie, und dann werden die nicht erzählt und sowas. Und dann kriegt man eine E-Mail von den Lehrern oder sowas, ne? Und dann steht da so, ja, das und das ist passiert. Und dann sage ich immer, deswegen sage ich meinen Kindern immer, wenn ihr es mir erzählt, gibt es keinen Ärger. Wenn mir es jemand anders erzählt, dann werde ich sauer.
Oh, das ist auch ein guter Ansatz.
Also, weil dann bin ich wirklich sauer. Es ist jetzt nicht, weil ich dann extra sauer mich mache oder so, sondern dann sage ich, egal ob du jemand geschlagen hast, ob du abgeschrieben hast, ne, 6, ist mir kackegal. Wenn du es mir erzählst, ja, wenn mein Kind, wenn du zu mir kommst und sagst, Papa, das und das ist passiert und sonst was, dann sage ich, okay, das war kacke, weißt du, wie können wir es beim nächsten Mal anders machen, aber dann weiß ich Bescheid, dann kann ich mich darauf vorbereiten, dass da was jetzt von den Lehrern kommt oder sonst was. Aber wenn du so tust, als wäre alles super haia popaia und dann kommt plötzlich eine E-Mail, in der dran steht, das und das und das, können Sie bitte nochmal, wir müssen einen Termin machen, um in die Schule, ist jetzt nicht vorgekommen jetzt, ne? Aber also wenn sowas wäre, dann bin ich sauer, dann werde ich sauer, weil dann bin ich überrascht, dann bin ich enttäuscht und deswegen erzählen die Kinder einfach alles, weil sie wissen, die kriegen eher Ärger, wenn sie es nicht erzählen. Also so, was heißt Ärger? Sie kriegen jetzt keine Bestrafung, aber also es ist eher uncooler, wenn sie es nicht sagen. Und das ist viel entspannter, wenn sie es sagen. Und deswegen wissen sie da nochmal eindeutiger, dass sie es lieber sagen sollen.
Check, das ist ein guter Hinweis mit der, dass ich es nicht von anderen erfahren will.
Ja, das ist halt so. Ich will nicht einfach dann erfahren, dass ich irgendwie am Kindergarten, oder Kindergarten ist ja jetzt klein, aber in der Schule dann mein Kind abhole und dann steht da die Mutter und sagt, ja, aber dein Sohn hat irgendwie meine Tochter irgendwie gestern geschlagen und so, ne, wo ich denke so, okay, weißt du, dann ist man halt so voll überrannt und kann sich gar nicht darauf vorbereiten oder so. Und so, deswegen, wenn ich es weiß, dann, ich weiß, die Mutter steht da, kann man vielleicht auch aktiv hingehen, weißt du, und sagen, hey, er hat mir das gestern erzählt oder sonst, das ist ja doof und bla bla. Also weißt du, das ist eine ganz andere Situation und das verstehen Kinder auch, wenn man das denen so erzählt. Dann kann ich mich darauf vorbereiten und sowas, dann kann man gucken, wie ich dich irgendwie in Schutz nehmen kann oder so, oder wie wir gemeinsam dann irgendwie dann eine Lösung finden und so. Und das klappt bisher ganz gut.
Du hattest gerade das Thema Hauen angesprochen, wenn das mal als Beispiel. Mhm. Eine Followerin hat gefragt, was soll sie machen oder wie soll sie reagieren, wenn das Kind in der Kita anderer haut. Also ich habe jetzt mitbekommen bei uns, es gibt eins, nicht in unserer Kita, aber in einer anderen. Das habe ich mitbekommen beim Ballett, weil ich dann da sitze und den anderen Mamas zuhöre, während ich auf Madame warte, während sie da ihren Black Swan macht.
Sehr gut.
Und da haben sie erzählt, dass ein Kind einfach alle beißt. Also es gibt sogar Kinder, die trauen sich gar nicht mehr, die Handschuhe auszuziehen, weil sie Angst haben, dass wenn sie die Handschuhe ausziehen, das Kind einfach beißt. Wie sollen die reagieren, wenn hauen und beißen?
Also erstmal ist die Frage, wie alt ist dieses Kind? Ne? Weil in bestimmten Altersklassen, also ist es jetzt 8, dann wäre es komisch. Mhm. Ist es jetzt 6, ist es auch noch komisch. Ist der 2, ist das normal? Ne? Also natürlich heißt es nicht, dass ich dann das ertragen muss oder so, oder die anderen Kinder jetzt die Leidtragenden sind, aber man muss immer so ein bisschen natürlich, also es ist immer ganz essentiell wichtig zu wissen, wie alt ist dieses Kind, das dieses Verhalten jetzt zeigt, weil das eine ist normal und dann muss man gucken, dass man das spielerisch irgendwie umlenkt, während der 6-Jährige, der versteht das, dass das nicht geht und da muss man schauen, was ist hier irgendwie nicht in Ordnung, dass das überhaupt dazu kommt, dass das sowas passiert. Alles, aber was man immer bedenken muss, was in der Kita passiert, ist ein Kita-Problem und nicht ein Zuhause-Problem. Und das ist das Problem, was ja ganz häufig passiert. Also entweder bei guten Einrichtungen wird natürlich geguckt, ist zu Hause alles in Ordnung, gibt es gerade Stress oder sonst irgendwas, je nach Alter des Kindes und sowas, ne, dass man einfach so ein bisschen den Background, aber dann muss die, also es passiert in der Kita. Und deswegen muss es in der Kita oder da in der Schule oder so, es muss es dort geregelt werden. Natürlich kann es, müssen die natürlich, sag ich mal, die Eltern im Hintergrund haben, ne, wenn ich jetzt sage, ja, ist doch super, dass mein Kind die anderen schlägt und beißt, dann wird es schwierig, in der Kita jetzt daran zu arbeiten. Aber wenn die wissen, nein, zu Hause läuft alles gut und die Eltern finden es auch doof, dann ist das nicht ein elterliches Problem erstmal, weil es das, und das ist das größte Problem, was sehe ich auch in der Praxis, das Problem wird dann von Erzieherinnen und Erzieher oder von der Einrichtung, von nicht guten Einrichtungen, muss man sagen, die es gut machen, die behalten das dann dort, die laden sich Leute ein, die sich dieses Kind vielleicht beobachtet im Spiel oder die gucken, wie kann man das irgendwie schon vorher erkennen, welche Situation macht das Kind nervös, dass es sowas passieren könnte oder sowas. Also da kann man ganz viel dran arbeiten. Und wenn dann was passiert, dann wird das in der Einrichtung dann geregelt mit dem Kind untereinander und so. Aber was halt oft häufig passiert in den nicht guten Einrichtungen, ist, dass dann einfach gesagt wird, ja, das ist so und so geschlagen worden oder das und das und sowas, und dann sollen die Eltern zu Hause dann das Kind irgendwie bearbeiten, damit das nicht nochmal passiert. Aber ich sage auch immer, also wir müssen mal ganz rudimentär denken, wenn ich einen Hund habe und der ist zu Hause in meiner Wohnung, ich gehe morgens um 8 Uhr aus dem Haus und der kackt mir auf den Wohnzimmertisch und ich komme abends um 17 Uhr wieder nach Hause. Wenn ich ihn dann, also wenn er morgens um 9 Uhr dorthin gekackt hat, gleich nachdem ich rausgegangen bin und ich komme abends um 18 Uhr nach Hause und sehe das und bestrafe diesen Hund dann dafür, dass er das jetzt gemacht hat, der wird das nicht verstehen. Der versteht nicht, oder wenn ich es ihm erkläre und so, der wird nicht den unmittelbaren Zusammenhang hier verstehen, warum das jetzt passiert ist. Ne? Und so kann man das auch bei denen, das muss immer unmittelbar passieren. Ne? Da ist was passiert und deswegen ist passiert in der Kita, also muss unmittelbar dort richtig gehandelt werden. Man muss sich dem Opfer widmen, dass der andere muss erstmal zur Seite, man kümmert sich um das Opfer. Man guckt da, dass es dem Opfer gut geht und dann kann man mit dem Kind, je nach Alter, dann das besprechen. Einem Zweijährigen einen großen Seremon zu halten, dass das nicht in Ordnung ist, dass wir nicht andere beißen und dass wir, oder einem 1,5-Jährigen und dass man bitte jetzt Entschuldigung sagt und der Amelie und sowas, das bringt gar nichts. Mhm. Ne? Also so Sachen, weil ein 1,5-Jähriger nicht in der Lage ist, sich in andere reinzuversetzen. Und deswegen ist es so individuell, aber da müsste man halt schauen, ne, wie alt das Kind ist. Aber wie gesagt, es wird leider auch ganz viel falsch gemacht.
Hm. Wir waren gerade beim Thema Beißen und Fleisch. wie viel brauchen Kinder überhaupt Fleisch? Ist es wichtig? Und wenn es kein Fleisch mag, muss ich irgendwelche Supplements nehmen?
Ja, also das ist so, also wer mich kennt, weiß, dass ich ja am Anfang, als ich angefangen habe auf Instagram, gesagt habe, vegane Ernährung ist Kindesmisshandlung. Und ja, das war, weil das war auch das Zitat unserer der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, irgendjemand hatte das dort so gesagt auf einem Kongress und auch, und das hat sich dann nur so wiederholt. Ne? Ich habe es jetzt nicht überall rum erzählt, so, aber hatte ich irgendwie mal in so einem Live, damals hat man noch Live gemacht, erzählt. Und wer mich jetzt kennt, weiß, dass ich eigentlich 180-Grad-Drehung gemacht habe, weil das muss man viel differenzierter sich anschauen. Also ich sage nicht, dass ein Kind Fleisch braucht. Ich sage, dass ein Kind Eisen braucht. Ich sage nicht, dass ein Kind Milch braucht. Also ein älteres Kind, die Babys natürlich, aber ein älteres Kind braucht nicht unbedingt Milch fürs Kalzium, sondern es braucht Kalzium. Also das sind Unterschiede, weil man weiß einfach tatsächlich, zum Beispiel dieser Brei-Fahrplan von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel, der da ja ganz genau so durchgerechnet hat, wie soll ein Brei dann aussehen, so und so viel davon, so und so viel davon, da ein bisschen Fleisch und sonst was. Dass selbst das, was die dort sagen, was man an Fleisch jeden Tag essen soll und was ein Kind essen soll, nicht den Bedarf an Eisen deckt, den das Kind eigentlich braucht. Und deswegen kommt es dem vielleicht ein bisschen nahe, aber das zeigt ja, dass man grundsätzlich irgendwie ein Eisenproblem hat und dass man das irgendwie auch nochmal durchdenken sollte. Und es gibt genug andere Eisenquellen, also Linsen und sonst irgendwas. Und natürlich muss man sich dann einfach damit auch beschäftigen. Also man kann nicht sagen, naja, dann ist, also Fleisch ist sage ich mal, eine schnelle, einfachere Alternative, um Eisen in einer höheren Menge dem Kind zuzuführen. Wenn das Kind kein Fleisch mag oder wenn das Kind einfach kein, wenn man aus ideellen Gründen einfach kein Fleisch essen möchte, dann muss man sich aber auch bitte damit beschäftigen und gucken, was sind Alternativen, was ist wo, wie viel drinne. Und wenn mein Kind jetzt von den Linsen und von dem und dem jeden Tag so und so viel Gramm isst, auf wie viel Eisen komme ich dahin? Also das ist jetzt kein Hexenwerk, ne? Aber ich habe das jetzt auch mit Jod, also Jod ist ja, also dieses Jod ist wirklich verrückt, aber auf jeden Fall beim Jod habe ich einfach nur gesagt, ja, Jod soll auch supplementiert werden bei Kindern und bis zum ersten Geburtstag, wenn sie noch nicht am Tisch mitessen und so. Und dann war so eine Riesenwelle auf Instagram und alle ganz hektisch und panisch und so. Hat mir keiner gesagt. Und jeder möchte irgendwie so ein fertiges Produkt. Also keiner möchte sich mehr mit irgendwas beschäftigen. Keiner möchte mehr irgendwie Arbeit haben noch zusätzlich. Verstehe ich, wir haben genug mit unseren Kindern zu tun. Aber jeder möchte alles schon vorgekaut bitte und einfach nur ein fertiges Ding. So, dann hier hast du diese Tablette oder hier hast du das und jetzt musst du nicht mehr drüber nachdenken, was dein Kind isst, sondern einfach nur das geben. Ja, so funktioniert's nicht. Ne? Mhm. Also so geht's halt nicht. Und man muss halt, wie gesagt, und wenn ich kein Fleisch essen möchte, gar kein Problem, dann muss ich halt gucken, ob ich was anderes, was ich geben kann, damit ich halt auf den gleichen Gehalt komme. Und da muss man manchmal halt auch mal einen Dreisatz benutzen. Das ist halt so.
Ja, aber hast du das Gefühl, dass, du hast es gerade mit dem Jod angesprochen, dass sich viele von diesen Instagram-Sachen auch extrem beeinflussen lassen und sich dann halt einfach falsch informieren?
Wie meinst du das?
Also wenn zum Beispiel so das Jod, hat mir niemand gesagt, du hast das jetzt einfach mal gedroppt damals und hast einfach gesagt, ja, dass man es vielleicht mal überlegt mit beizugeben. Und jetzt hast du, und dann gibt es ja immer noch wieder diese Eltern, die schauen sich TikTok-Videos und Instagram-Videos an. Glaubst du, dass das auch manchmal alles beeinflusst?
Ja,
dass
natürlich.
Dass es eine Jodwelle gerade gibt?
Ja, genau. Also das Verrückte ist ja, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, oh ja, also ich finde Jod wäre ganz cool oder so. Das gibt es seit, warte mal, 6 Jahren oder 8 Jahren in der Leitlinie. Das steht da ganz fett drinne. Ganz fett drinne. Ich kann halt auch nichts dafür, dass 95% der KinderärztInnen überhaupt nicht interessiert und sie das nicht erwähnen, aber es steht da drinne. Und es wurde jetzt gerade in der Moki, also in der Monatszeitschrift, in der Kinderheilkunde Monatszeitschrift, die kommt jeden Monat raus für alle Kinderärzte und Kinderärztinnen. Die kriegt man nach Hause geschickt. Da steht jetzt gerade nochmal der neue Artikel und ich bin mir ziemlich sicher, dass der mir folgt, weil das ist 1:1 das, was ich auch erzählt habe, sogar mit Beikostreifezeichen, die ich auch immer wieder erzähle, weil sie sonst nirgendwo immer erwähnt werden und da steht auch nochmal das mit dem Jod und sowas, ne, damit es vielleicht jetzt alle auch mal verstehen, dass es doch vielleicht wichtig ist, zu supplementieren und so, aber ich finde es halt auch immer schwierig, also es ist halt aber auch nicht, weil ganz viele dann so Ich verstehe nicht, weil, also das ist wirklich etwas, was ich nicht verstehe, weil ich überhaupt nicht so bin, deswegen verstehe ich das nicht, dass man so von so einer Sache dann so wie so ein aufgeschrecktes Huhn so dann nur noch rumläuft. Weißt du, so, ich erzähle das und dann bekomme ich tausende Nachrichten von panischen Eltern, die dann sagen, oh mein Gott, mein Kind ist jetzt 23 oder mein Kind ist jetzt 4 und so und ich muss ich das jetzt auch supplementieren und sonst was. Und dann denke ich mir so, da steht doch, zwischen dem 6. Monat und dem 12. Monat. Also irgendwie dann schaltet so das Gehirn aus und es ist nur noch so, oh mein Gott, der hat mir das nicht gesagt und ich habe das nicht gegeben und jetzt ist alles schlimm und jetzt kriegt sie Schilddrüsenkrebs. Nein, das steht da nicht, das hat keiner gesagt, da steht eigentlich ganz klar, bis wann man das geben soll und dann habe ich auch in dem einen Post, habe ich dann auch mit dem Jod, habe ich dann gesagt, ich sage so, also wer glaubt, dass man dann die Tablette also oder die Tropfen bis zum ersten Geburtstag gibt und danach ist alles wieder gut, also dann habe ich gesagt, ihr müsst auch als Erwachsener darauf achten, dass man Jod bekommt, also über Salz oder sonst was, ne? Das zeigt dann, dass das überhaupt gar keinen Stellenwert in der Familie hat oder in meinem Leben, wenn ich mich überhaupt nicht darüber informiere, was ich vielleicht doch bräuchte an Mikronährstoffen wie zum Beispiel Selen, Chinin oder Jod. Und Jod ist wirklich wichtig für unsere Schilddrüse. Und ob ich da überhaupt eine Quelle, greife ich einfach nur nach Salz oder greife ich extra nach dem Jodsalz? Ne? Also das ist ja schon ein Riesenunterschied. Und wenn ich mich damit noch nie beschäftigt habe, dann aber eine Riesenwelle mache, weil mein Kind jetzt keine Jod als in nicht in den 6 Monaten da bekommen hat, ja, dann ist irgendwo was falsch. Ja. Ne? Und deswegen sage ich immer, also ja, diese Videos sind gut auf TikTok und sonst irgendwas, aber die Aufmerksamkeitsspanne der Menschheit wird immer geringer und die Faulheit und die Bequemlichkeit auch immer größer. Wie viel, also wenn ich Fragerunden mache, diese Fragen, also die, ich würde sagen, und das ist jetzt nicht übertrieben, die Hälfte der Fragen, und ich bekomme bestimmt so 18.000, 20.000 Fragen, die da stehen. Die Hälfte der Fragen, wenn ich durchscrolle, sind einfach nur, wo ist denn nochmal der Beitrag mit dem Womex? Wo ist denn nochmal der Beitrag mit dem da? Wo ist denn nochmal der Beitrag da? Hast du denn mal was über Rucksäcke geschrieben und Bälle? Hast du mal nicht irgendwie oder sowas? Kannst du mal nicht was über Madenwürmer machen? Weil ich sage, es gibt einen Beitrag und ein Video sogar über Madenwürmer. Kannst du nicht mal was über das und das machen? Wo ich sage, das Video habe ich vor 3 Wochen rausgebracht und so. Ist ja schön und gut, man muss mir ja nicht permanent folgen, aber das zeigt einfach, dass man einfach unfassbar faul ist und dass man einfach und keine, vielleicht auch bequem ist. Ne? Ich möchte nicht faul sagen, aber bequem, weil man genau natürlich auch Stress hat mit seinen Kindern und ich weiß nicht, was in dem Leben von den Eltern los ist, aber das ist eigentlich die Hälfte der Fragen ist einfach nur, wo finde ich das denn oder wo ist das denn? Kannst du mal das machen, wo ich sage, habe ich schon. Ne? Und das macht so ein bisschen anstrengend und das zeigt mir einfach, dass die Leute einfach sehr bequem immer werden und immer weniger sich mit Sachen wirklich intensiv beschäftigen. Es gibt wirklich so 2 Lager. Es gibt die Bubble, die kommen zu einem in die Praxis und die wissen ganz genau, okay, das und das, aber mein Kind ist das nicht, deswegen gebe ich dem das jetzt. Ich habe mich da informiert, habe da ein Buch gelesen und sonst was. Und dann gibt es die anderen, die dann so, ja, wie Jod, was ist Jod? Ne? Muss ich an einem Salzstein lecken? So, ne? Also das ist schwierig. Ne? Okay. Und man muss natürlich alle abholen, weil natürlich nicht jeder den gleichen Stand hat. Das ist vollkommen okay. Aber es gibt halt auch die dann halt, wie gesagt, so einen riesen Bohai darum machen, obwohl es eigentlich jetzt nicht so dramatisch ist.
Mhm. Ja, ich habe, weil wir gerade über Fleisch gesprochen haben und ich musste da so an so ein blutiges Stück Fleisch denken, was ich eigentlich gar nicht so mag. Passend jetzt die Überleitung hat eine Followerin geschrieben, dass ihr Kind im Schlaf immer Nasenbluten hat.
Ich muss ja sagen, also ich mache ja den Podcast mit dem Gerrit, ja. Also deine Überleitung machen ihm Konkurrenz. Die machen mir gute Konkurrenz. Ich werde ihm berichten.
Okay, das ist gut. Sehr gut. Gerrit, ich säge an deinem Stuhl. Nein, war ein Scherz. Um Himmels Willen. Ich habe, apropos Nasenbluten, da war ich stehen geblieben. Darf das überhaupt vorkommen? Ich kenne Nasenbluten, wenn das so, also mein, jetzt hau ich mal einen Mythos raus. Nasenbluten, wenn das so ohne kommt, hat man Bluthochdruck.
Ja, kann sein.
Okay, also ist vielleicht doch gar kein Mythos. Das ist kein Mythos. Aber wie oft darf das vorkommen, fragt die. Ist es normal und wie oft darf es vorkommen?
Also auch hier, wie alt ist dieses Kind? Ne? Also wir bei uns Erwachsene, bei Erwachsenenmedizinern ist halt ein Erwachsener. Klar ist nochmal ein Unterschied, ob es jetzt ein 20-Jähriger oder 70-Jähriger, aber da sind so die Unterschiede jetzt nicht so mehr so riesig. Ne? Bei uns Kindern, Ärzten ist es halt ein Unterschied, ob er 16 ist oder ob er 16 Monate alt ist. Ne? Mhm. Und genau das Gleiche ist, deswegen kommt es da ein bisschen aufs Alter an. Grundsätzlich sage ich jetzt mal, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ne? Zum Beispiel, was ich jetzt auch ganz häufig in der Praxis habe, ist 4-jähriges Kindergartenkind hat Nasenbluten. Und nicht nur einmal, sondern jetzt immer mal wieder seit 4 Wochen. So einmal im Monat, einmal in der Woche und dann auch mal wieder 2 und so. Manchmal mitten in der Nacht, aber auch mal tagsüber. Dann muss man schauen natürlich, also geht es dem Kind sonst gut, hat es irgendwie vermehrt blaue Flecken am ganzen Körper, also hat das irgendein Problem mit der Gerinnung, dass es plötzlich einfach blutet oder ist es einfach nur eine furztrockene Nase, weil die Heizungen jetzt überall angemacht werden und geheizt wird und deswegen die Nasenschleimhäute austrocknen und deswegen einfach empfindlicher sind. Und wenn die dann nur einmal in die Nase gehen zum Popeln, dann blutet das halt wie Sau. Ne? Mhm. Also das ist der häufigste Grund. Und da wird dann, also unser HNO-Arzt in der Nähe, den wenn ich mich manchmal so Sachen schicke, der sagt immer erstmal konsequent bei den ganzen Kindern 4 Wochen lang Creme, also irgendeine Nasencreme in die Nase erstmal reinmachen und wenn es dann nicht besser wird, dann bitte nochmal kommen. Oder es wird irgendwie immer schlimmer natürlich, ne? Wenn es jetzt nur ein rein nasales Problem ist, ne? Dass man dann sagt, okay, erstmal anfeuchten über 3-4 Wochen jeden Tag morgens und abends und dann schauen, ob es besser wird. Das viel größere Problem ist, Nasenbluten ist ja erstmal kann ja mal sein, ne? Die Allergiker kennen das, wenn die Schleimhäute geschwollen sind in den Frühjahr, dann kann das auch schnell bluten oder sowas. Natürlich kann auch mal eine Gerinnungsstörung oder eine andere schwere Problematik dahinter liegen, aber dann würde das nicht so ab und zu sein, sondern es würde immer mehr werden und man hätte auch noch andere Symptome und das ist auch selten. Aber das Problem ist halt, was mache ich, wenn es blutet? Und das machen ja alle falsch, ne? Also klar, Kopf nach vorne, Kopf nach hinten. Also das haben alle jetzt langsam verstanden, dass man den Kopf bitte nach vorne macht und nicht nach hinten, weil wenn ich nach hinten mache, läuft das Blut nach hinten und dann geht es in den Magen und dann kotze ich, weil Blut und Magen verträgt sich gar nicht, überhaupt nicht. Aber also Kopf nach vorne haben jetzt alle verstanden. Aber ich sehe immer, 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 immer noch. Manchmal vor der Schule, wenn ich meine Kinder abhole oder sonst, sehe ich immer noch dann Kinder, die dann von den Lehrern dann also Taschentücher und die so lustige Türmchen bauen, die sie dann so langsam in die Nase schieben oder dann so an das Nasenloch das Taschentuch dann so dran halten und sowas. Ne? Und da sage ich immer in der Praxis, sage ich immer das Gleiche. Wenn Sie jetzt in der Küche stehen und Sie wollen ein Stück Brot schneiden und rutschen mit dem Messer aufs und schneiden sich in den Arm. Halten Sie dann das Küchentuch unter diese Wunde oder drücken Sie da drauf? Und dann sagen alle, natürlich drücke ich drauf. Und dann habe ich gesagt, und warum machen Sie es nicht mit der Nase? Ne? Also alle, keiner traut sich dann an diese Nase dran oder sowas. Ne? Und deswegen sage ich immer, wenn die Nase blutet, muss man halt die Nase fest zusammendrücken. 2 Minuten, Kopf nach vorne, fest zusammendrücken. Diese, alles, was hier weich ist vorne, die Nase geht ja noch tief weiter nach hinten für uns Mediziner. Aber das, was so der Laie als Nase bezeichnet, das, was draußen ist, feste drücken, nach vorne gucken und wirklich, und 2 Minuten. Also 2 Minuten feste drücken. Unter Druck wird jede Blutung gestillt. Und wenn man danach loslässt, nicht schneuzen und es läuft noch ein bisschen raus, weiter 2 Minuten. Ne? Weil was passiert, wenn ich das laufen lasse, dauert das ja, also unter Druck kann ich das erzeugen, dass es aufhört zu bluten, aber wenn ich es bluten lasse, braucht das erstmal die sekundäre Gerinnung. Das heißt, es braucht erstmal ungefähr 15 bis 20 Minuten, bis die Blutplättchen dahin gehen und sagen, ey, hier ist was offen, Leute, kommt mal her, Kleber, alles zumachen und so. Das dauert 15 Minuten. Das heißt, man blutet 15 bis 20 Minuten wie ein Schwein manchmal aus dieser Nase, Waschbecken voll und so. Dann fängt es an zu gerinnen da in der Nase. Dann hat man diese Glibber, Blutglibber, Koagel und sau eklig und sowas, ne, wo man dann sagt, also das muss nicht sein. Wenn ich merke, es blutet, feste drücken und dann entstehen diese ganzen Nebeneffekten gar nicht und dann ist es auch gut.
Ja, wir haben bei uns zu Hause auch so einen Popelmeisterin.
Ja.
Die liegt auch, also wenn man...
Wie redest du denn über deine Frau?
Woher, kennst du sie? Ja. Den Ball spielt zurück, sehr gut. Ja, aber es sind 2. Ja. Aber sie hat das, Mini hat das auch mal gemacht, die wird dann nachts, sagt sie, Papa, ich blute, und dann kam das auch raus, wie als hätte sie, also wäre sie was in die Nase gebrochen, ne? Und dann habe ich gesagt, was hast du denn gemacht? Nichts.
Ja,
und ich
sag,
oh, sicher? Na, ich habe gebobelt, aber das hat auch gesaftet wie ja, als wenn sie da
ordentlich bluten, also wirklich richtig ordentlich. Und natürlich ist es so, es ist halt natürlich erschreckend, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nur so wegen trockener Schleimhaut in der Nacht, ne, dann hat man, schläft man, und wenn man dann morgens aufsteht, dann sieht man das Kind voll von oben bis unten so mit diesem angetrockneten Blut und sowas, dann erschrickt man natürlich total. Aber es ist halt erst letztendlich erstmal nicht schlimm, weil wenn man jetzt gesund ist und sonst keine Probleme hat, hört das ja auch spontan auf.
Ich hätte noch 2 Fragen, wenn ich jetzt die nochmal, gerade hat nichts mit Nasenbluten zu tun. Ich muss gerade darüber nachdenken, Eltern machen sich Sorgen und dieser Stress, wir haben darüber gesprochen vorhin, manche belesen sich viel mehr, als sie es müssten, wissen dann mehr, haben mehr Probleme. Du hast vor kurzem mal, und es ist auch eine Podcast-Folge, und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, die Folge 171 ohne Kinder war auch geil. Das Ding hat ordentlich polarisiert und ich unterstütze das manchmal, weil manchmal sitze ich hier so und denke, oh Gott, ich könnte jetzt auch einfach auf dem Sofa liegen, auf RTL oder Vox, wo es kam, Shopping Queen schauen mit meiner Frau und einfach den Nachmittag pennen.
Ja,
Was? Ist auch geil. Ja, aktuell können wir es doch nicht, aber irgendwann wird sie auch wieder größer. Aber was war deine Intention hinter diesem Satz, weil es so polarisiert hat? Ist es das, was du da gesagt hast, ist es das, was du meinst?
Also ja, Genau so meine ich das auch. Also und das sollte auch Normalität sein, dass man sowas sagen soll, weil das Problem ist halt, alles wird, alles was so mit Kindern und mit, also auch Schwangerschaft und sonst was, das wird ganz häufig so romantisiert. Ne? Es wird alles wird so heia popeia durch die rosa Brille und sonst was, und dass aber das ganz häufig gar nicht die Realität ist, das wird dann so außen vor gelassen, und dass dadurch entstehen aber Probleme für die Menschen, wo es nicht heia popeia ist. Und das ist halt einfach bei den meisten so, weil die dann immer denken, oh, irgendwas ist nicht normal mit mir, weil die anderen, bei den anderen ist das ja nicht so, weil man redet da ja nicht drüber. Das ist ja ein Tabuthema. Ich kann ja nicht sagen, dass mein Kind mich total nervt und dass es ankotzt und es auch geil wäre, wenn es mal nicht da wäre. Mhm. Das denkt jeder mal irgendwann in seinem Leben. Und es ist vollkommen okay. Das kannst du auch über deinen Partner denken. Und das heißt nicht, dass du dich morgen scheiden lässt, sondern das ist ein total legitimes Gefühl. Wenn es jetzt dauerhaft ist und du hast, ne, da muss man gucken, was ist hier das Problem. Ne? Also bin ich überfordert, was kann man ändern oder sonst was. Ne? Also wenn das über längere Zeit geht und so, dann lohnt sich das immer nochmal genau hinzugucken. Egal ob beim Partner, beim Kind oder auf der Arbeit oder sonst irgendwas. Aber den Gedanken erstmal einfach nur zu haben, ist total in Ordnung und ist total unbewertet, macht nichts mit mir, also macht nichts, sagt nichts über mich aus, über meine Liebe zu meinem Kind oder zu meinem Partner oder sonst was, sondern ist jetzt einfach mal, es ist einfach ein Fakt, dass es einfach ohne Kind auch geil war. Ne? Ja. Ohne Kind war auch geil. Also wie du sagst, ne, am Wochenende irgendwie sonntags morgens aufgewacht, langsam noch ein bisschen Spaß gehabt, dann ein bisschen gefrühstückt und dann hat man gedacht, was macht man jetzt? Ach komm, lass uns in die Therme gehen. Dann hat man einen Tag in der Therme, Sauna, ein bisschen abends wieder irgendwie beim hier Thailänder um die Ecke noch was geholt, dann zu Hause noch schön gechillt, noch ein bisschen Serie geguckt. Hallo? Das würde ich für morden für solche Tage, ne? Aber das, wenn man halt ein Kind oder zwei Kinder, drei Kinder, egal wie viele Kinder hat, ist das, kann das mal auch wieder Realität werden, weil man dann das Kind bei Oma und Opa hat und man sich das dann auch mal wieder gönnt. Aber das zu vermissen und das zu sagen, dass ich das auch geil fand damals, heißt ja überhaupt nicht, dass ich meine Kinder oder mein Kind jetzt nicht mag, nicht also weniger mag und sonst was. Das war eine Riesenwelle auf Instagram, weil alle dann gesagt haben, wie kannst du das sagen und sonst was. Der hat doch überhaupt gar keine Kinder, der weiß doch gar nicht, wie das ist und sowas. Da kommt es wieder. Ne? So, das sind dann die Eltern, die dann den anderen Eltern wieder ein schlechtes Gewissen machen. Ja. Wenn du diese Gedanken nie, nie, nie hast, weil du dein Kind abgöttisch über alles liebst, in jeder Situation und immer wieder und egal was es macht und es tanzt auf der und du bist nie genervt und es ist alles super toll. Mega, ich freue mich für dich, ich bin ein bisschen neidisch, aber dann ist es auch okay, und du musst es tolerieren, wenn es bei anderen einfach nicht so ist. Und das heißt nicht, dass die anderen eine schlechte Mutter, schlechte Vater oder sonst irgendwas sind, nur weil es bei dir jetzt so oder so ist. Und deswegen haben wir diese Folge gemacht, deswegen habe ich auch ein Reel dazu gemacht und sonst was, wo ich ganz klar sage, ohne Kind war auch geil und es ist vollkommen in Ordnung. Das heißt nicht, und dann, ne, dann kommt wieder, aus jeder Ecke kommt dann wieder jemand und sagt, ja, das sagen dann die Väter, weil die sagen dann immer, ja, ich kann mit Säuglingen nichts anfangen und sonst was, und dann ziehen sie sich auch aus ihrer Verantwortung und sonst was. Ja, man kann aus allem eine Ausrede sich machen, wenn man sich aus der Verantwortung ziehen will. Aber die Essenz ist, ohne Kind war auch geil.
Ja, du hattest gerade angesprochen, weil dieses Thema, es wird alles romantisiert. Eins davon haben wir selbst am eigenen Leib miterlebt. Das war damals die Geschichte, dass Mini mit dem Kaiserschnitt kam. Und meine Frau hätte es gerne normal geboren quasi. Aber es war dann, dass man schon gemerkt hat, sie war so, du magst das Wort nicht, hast du gerade gesagt, getriggert. Von diesen ganzen Reels, und sie muss unbedingt, weil dann hat sie diesen Schleim, diesen Geburts an sich, und das rettet sie vor allen möglichen Krankheiten. Und das hat meiner Frau zunächst echt extrem zu schaffen gemacht, aber inzwischen haben wir uns davon abgewandt. Also das muss ich aus eigener Erfahrung sagen, das haben wir auch erlebt. Und du hattest vorher nochmal gesagt, dass wenn man sich zu lange seinen Partner nicht mag oder sein Kind, dann sollte man das Problem irgendwie anders mal behandeln lassen oder nachgucken, woher das kommt.
Ja.
Jetzt wäre die Frage, du hast ganz am Anfang, die Frage ist mir jetzt so, während du da gerade das erzählt hast, gekommen, während Corona 2020 hast du angefangen, hier auf Instagram und TikTok deine Videos zu machen. merkst du, dass die Kinder oder die Krankheiten, gerade was psychologisch betrifft, nach Corona zunehmen, dass die sozial irgendwelche, also dass sie irgendwelche sozialen Inkompetenzen entwickelt haben oder irgendwie so, dass die psychischen Probleme bei Kindern einfach mehr geworden sind, aufgrund von Corona?
Ja, massiv. Also da gibt es auch gute Studien dazu. Hier in Hessen gab es auch eine ganz große Studie, hessenweit. Und also es gibt ganz, ganz viele Studien, die das ja beweisen, ne, dass die psychiatrischen und psychotherapeutischen Diagnosen deutlich höher gegangen sind. Ne, sei es die Anorexie bei Mädchen, depressive Depressionssymptomatiken, also soziale Phobien, ne, weil die dann nicht mehr gewohnt waren, vor anderen Leuten zu reden oder sonst was. Also das hat ja alles massiv zugenommen. Was aber die gute Nachricht ist, ist, dass es gibt jetzt so Follow-up-Studien, die jetzt zum Beispiel dieses Jahr gelaufen sind, die zeigen, dass sich das langsam wieder in die richtige Richtung bewegt. Ne? Es gab so einen Peak danach, aber dass wir jetzt wieder so in die richtige Richtung gehen, wo das wieder sich ein bisschen an die Vor-Corona-Zeiten langsam annähert. Und das sind die guten Nachrichten. Aber es gab auf jeden Fall natürlich Hochauffälligkeit. Und das habe ich auch in der Praxis, haben wir das ganz viel gesehen. Aber das wird zum Glück deutlich besser.
Okay, sehr schön. Ja, Vitor, ich hätte jetzt keine Fragen mehr. Das Einzige, was ich hätte, wäre, ich möchte mich entschuldigen, denn ich gehöre auch zu den 18.000, die das eine oder andere Mal gefragt haben, wo ist das eine Reel? Ich habe zwei Fragen gestellt. Ich weiß es noch, das war einmal das Reel mit den Bällen und dem Rucksack. Die habe ich mal gefragt. Und die Neurodermitis.
Nee, alles gut, alles in Ordnung, darfst du gerne fragen, ich antworte nur nicht. Und das andere ist, dafür gibt es auch die KidsDoc-App. Also ne, in der App kann man zum Beispiel die ganzen Fragerunden und alles und die ganzen Videos einfach suchen. Ne? Es ist alles getaggt, du kannst das in Suche und deswegen, das war auch so der Hintergrund, weil ich einfach genervt war, dass ich dauernd gefragt werde. Nein, und es hat natürlich noch viel mehr Mehrwert, aber da kann man zum Beispiel danach suchen, dann ist es viel einfacher. Aber entschuldige ich dir.
Ja, dann bedanke ich mich vielmals bei dir, dass du heute in meinem Podcast warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Rede und Antwort gestellt. Einer hat mich gefragt, wie viel Geld ich dir bezahle.
Das ist nichts. Unbezahlbar. Das ist unbezahlbar, tatsächlich. Das ist wirklich unbezahlbar.
Ich bedanke mich.
Das ist mein Weihnachtsgeschenk an dich.
Ja, danke. Ich habe auch noch eins für dich. Das kommt.
10.000 Euro.
Also vielen, vielen Dank, dass du da warst, dich den Fragen gestellt hast, dir die Zeit genommen hast, um hier meine Folge zu kommen. Und ich wünsche dir alles Gute. Ich verlinke den Vitor, für die ihn nicht kennen, in den Shownotes. Unter anderem auch den Link zu den tollen neuen Büchern, zu dem neuen Buch vor allem. Aber wer jetzt dann vielleicht, man müsste schauen, es ist schnell ausverkauft gewesen. Ich hoffe.
Ja, das stimmt. Aber wir drucken jetzt nach und wenn wir Glück haben, also ist Anfang Januar wieder da und dann wird es kontinuierlich. Wir haben nicht damit gerechnet, dass so schnell alles weg ist.
Ja, ist ja auch gut. Was soll ich sagen? Es ist ein tolles Buch. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Und ich verlinke auch die Hilal, damit ihr auch seht, wer da mitgewirkt hat. Und ansonsten bedanke ich mich und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Vitor.
Danke auch.
In diesem Sinne, bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.